Naja, ich glaube generell in Blasmusikwelt sind wir leider Gottes oft zu schnell zufrieden, würde ich sagen. Man beschäftigt sich zu wenig mit Musik und man denkt, ja, wenn ich alles zusammen bekomme und noch ein bisschen Dynamik mache, ist schon alles erreicht. Und ich glaube, es steckt viel mehr da drin. Also zum Beispiel, was Sinfonieorchester-Dirigenten machen, ist wirklich andere Liga, würde ich sagen. Also ich versuche auch bei meinem Musikverein, wenn, keine Ahnung, jetzt geht los für Vorbereitung für Adventskonzert oder für Jahreskonzert, will ich erste Probe, wenn wir in diesem zeitlichen Bereich sind, erste Probe mit allen Stücken einmal durchproben und ich will da für mich so gut vorbereitend sein wie beim Konzert.
Du hast vorhin so schön gesagt, du hast jetzt Just for Fun eine Obergreiner Band aufgemacht, du bist damit groß geworden und bist aber jetzt im symphonischen Bereich. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit Menschen, die sich auf diese symphonische Musik spezialisiert haben, wird oft so abfällig über die andere Seite gesprochen. Und es gibt es auch andersherum, davon mal abgesehen. Aber warum muss das sein?
Ich glaube, weil tatsächlich Wissen nicht da ist.
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und möchte mich recht herzlich bedanken für die ganzen Rückmeldungen auf die letzte Folge mit Gerhard Füssel. Ja, wir werden noch einen zweiten Teil machen. Wann der kommt, werden wir noch sehen, aber da kommt auf jeden Fall noch ein zweiter Teil. Eine kleine Werbung in eigener Sache. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann abonniert ihn, teilt ihn und abonniert doch meinen Newsletter. Den Link findet ihr in den Shownotes. Mein heutiger Gast hat in Ulm beim Deutschen Musikfest den Dirigentenwettbewerb für sich entscheiden können. Sein Name Michal Lunca war mir nur sehr dunkel ein Begriff, obwohl er mir sogar vor einigen Jahren mal eine E-Mail auf den Podcast geschrieben hat. Umso spannender war es, dass er tatsächlich auch noch einige Wochen später auf einem Konzert von meinem Blechbläser-Ensemble anzutreffen war und dann kamen wir länger ins Gespräch und das habe ich dann erst recht nochmal zum Anlass genommen, ihn für diesen Podcast einzuladen und so haben wir uns in Mainz im Konservatorium getroffen, um diese Folge aufzunehmen. Es wird über das Dirigierhandwerk gehen, über die Blasmusikentwicklung, vor allen Dingen natürlich auch in Rheinland-Pfalz, seinen Weg von der Volksmusik zur symphonischen Blasmusik und wieso er eigentlich bis vor 6 Jahren noch überhaupt nicht dirigiert hat. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Michal Lunca. Mein heutiger Gast studierte Horn an der Musikakademie Ljubljana und an der Hochschule für Musik Mainz. Zusätzlich bildete er sich im Bereich historische Interpretationspraxis mit dem Hauptfach Naturhorn an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt weiter. Im September 2023 beendete er die berufsbegleitende Ausbildung zum Blasorchesterdirigenten an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen bei Professor Johann Mösenbichler und schloss diesen mit sehr gutem Erfolg ab. Zudem absolvierte er ein einjähriges Privatstudium Leadership für Dirigenten bei seinem musikalischen Mentor Stefan Grefig. Sowohl als Solist wie auch als Kammermusiker ist er Preisträger mehrerer nationaler und internationaler Wettbewerbe. Er ist Dozent für Blechbläser und Assistent des Dirigenten beim Uniorchester der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Dozent für Horn am Peter-Cornelius-Konservatorium der Stadt Mainz und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik Mainz im Fach Horn. Seit Oktober 2023 studiert er Blasorchester-Dirigieren an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim in der Klasse von Professor Hermann Pallhuber. In diesem Jahr konnte er beim Deutschen Musikfest in Ulm den internationalen Dirigentenwettbewerb des BDMV für sich entscheiden. Ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Micha Lunja.
Einen wunderschönen guten Tag, Andi. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. War der Name jetzt richtig?
War richtig. War super.
Glück gehabt. Das ist immer so eine Sache mit Namen.
Wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Varianten. Ich sage dir nochmal, beste bis jetzt war Mia Loa.
Okay. Na, da war ich ja weit weg, Gott sei Dank.
Ja.
Standardfrage, welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst angehört?
Als letztes habe ich angehört, gestern Abend, als ich mein Buchregal aufräumen versuchte, habe ich Bach-Kantaten gehört. Diese erste Anspielungen von Arnoncourt, die sind ziemlich spannend. Nicht immer das Beste, was es gibt, aber sind total spannend. Aber richtig bewusst war vor 2 Tagen, als ich Partituren studiert habe, und da war Requiem for Future War von Hardy Mertens.
Okay, cool. Weil du das jetzt demnächst
genau, machst. Das kommt jetzt im 9. November an der Hochschule in Mannheim, weil da gibt es ein Projekt mit Hochschulblasorchester, und da wird unsere Klasse wird von unserer Klasse dirigiert, und dieses Stück dirigiere ich da.
Ich habe jetzt in der Vorstellung viel gesagt, vieles auch nicht gesagt, weil über dich findet man noch viel mehr, was du alles gemacht hast. Als was siehst du dich? Als Hornist oder Dirigent?
Immer mehr als Dirigent. Immer mehr als Dirigent. ich glaube, es ist, mein erster Weg war natürlich als Hornist, und ich habe viel als Hornist gemacht, und es ist auch ziemlich wichtig, finde ich, für einen Dirigent sowas zu machen. Mhm. Ich würde das auch nie missen, weil diese Erfahrungen, die du da sammelst, kommen immer ziemlich gut entgegen. Also wenn du vor dem Orchester stehst, weißt du genau, was du machen darfst, was du nicht machen darfst, was vielleicht noch wichtiger ist.
Okay, was darf man nicht machen?
Naja, ich glaube, wichtigste Sache ist, dass du Leute immer mit Leuten immer respektvoll umgehst. Also Leute darfst du nie fertig machen.
Ich habe aber das Gefühl, das wird auch immer weniger. Also diese alte Schule, was man ja noch so kennt von diesen namhaften Dirigenten, das, die auch mal so drauf gehen, das gibt es ja nicht mehr so sehr, oder?
Das wird zum Glück immer weniger. Also das freue ich mich total drauf, weil ich meine, es ist wichtig, dass Stimmung im Orchester gut ist. Mhm. Und so machst du nur Stimmung kaputt und bringt niemandem was.
Mhm. Du bist ja in Mannheim, deswegen, Toni Scholl war ja auch mal bei mir.
Ja.
Und der hat immer gesagt, man muss auch Vertrauen in sein Orchester haben.
Genau.
Und Thomas Ratzek, und das werde ich auch nie vergessen, hat zu mir auch mal gesagt, niemand macht mit Absicht Fehler. Also es ist ja...
Genau, wenn du dich das einmal im Kopf hast, dann ist alles okay. Und mit Vertrauen ist auch eine wichtige Sache, aber als junger Dirigent will man erstmal alles kontrollieren.
Ja.
Und das ist, da arbeitest du eher dagegen, ich glaube, es kommt deswegen, weil du selbst unsicher bist. Mhm. Du willst alles unter Kontrolle haben. Aber wenn du dir irgendwann klar machst, dass du Klang von Orchester so nur anengst, machst du das nie wieder.
Hat sich, weil du gesagt hast, du siehst dich immer mehr als Dirigent, das war nämlich meine Frage, ob sich der Blick nämlich geändert hat. Also siehst du dich mehr als Dirigent seit dem Dirigentenwettbewerb jetzt? Oder war das vorher schon so, dass du merkst, okay, ich...
Nee, war auch schon vorher so. Also in den letzten 2 Jahren zumindest war immer weniger Horn und viel mehr Dirigieren. Also ich glaube, irgendwann muss man sich auch entscheiden, weil... Ja. Du kannst nicht alles machen,
ja,
und du kannst nicht alles so gut machen, wie du das gerne machen willst. Und das ist eine Sache, vor allem bei Blechbläser, also wir müssen halt fit bleiben.
Ja.
Und wenn du richtig keine Zeit hast, das regelmäßig und wirklich gründlich zu üben, dann fühle ich mich halt nicht so mega wohl zu spielen.
Mhm. Genau. Das heißt, du dirigierst mittlerweile auch mehr, als dass du spielst?
Ja. Also ich freue mich immer wieder zu spielen. Ich habe mir so irgendwann in den Kopf gesagt, irgendwann muss man wirklich einen Cut machen und sagen, so, jetzt reicht. Aber immer wenn ich dann spiele, merke ich mir, boah, es macht doch Spaß.
Ja, ja. Solange der Ansatz ist. Also ich finde, ich habe immer nur, da, wenn du lang nicht gespielt hast und du fängst dann wieder an, denkst du, oh Gott, warum? Weil, also ich kenne das auf einer anderen Ebene, weil als Lehrer hast du ja auch nicht mehr so viel Zeit. Ja. Und wenn ich überlege, wie viel ich im Studium geübt habe und was ich im Examen auch alles mal gespielt habe, tut das manchmal schon auch weh zu sehen, okay, pff, da werde ich wahrscheinlich nie mehr hinkommen, weil dann hast du vielleicht mal 3 Tage, wo du viel üben kannst, und dann ist das Kind krank. Dann ist hier was, dann hast du schon wieder 4 Tage nichts gespielt. Dann fängst, also so geht's mir, ich fange immer wieder irgendwie von unten an. Das ist
ja, genau. Aber dann ist auch wichtig, dass man sich entscheiden, was man machen kann und was nicht. Also das ist auch, also wirklich ganz mit klarer Klopf sagen, so, das mache ich vielleicht nicht mehr. Also ich habe letztes Jahr noch einmal Weihnachtsoratorium gespielt mit Baruch Cohen, weil ich das unbedingt wollte.
Ja.
Aber ich glaube, jetzt ist auch okay. Also jetzt habe ich das einmal gemacht im Leben.
Okay.
Und jetzt auch reicht. So,
aber war währenddessen cool oder hat sich stressig angefühlt und du hast dir zwischendurch gedacht, scheiße, warum habe ich, also warum?
Ja, Barockhorn ist immer das stressigste Spiel.
Horn, glaube ich, generell, oder?
Generell, ja. nee, also währenddessen war mega cool. Also wenn du gut im Voraus planst und du dich gut vorbereitest, kannst du ja viele Sachen machen. Mhm. Es ist immer bei Vorbereitung, ne? Also bei allen Sachen,
ja,
bei
uns,
bei Musikern.
Ja.
Deswegen gut im Voraus planen und sagen, so, diese Tage nehme ich mir für Üben und dann geht's.
Aber kannst du wirklich jetzt dann auch irgendwann für dich sagen, okay, dann bin ich kein Hornist mehr?
Ja, also wenn mit Dirigieren gut funktioniert, sicher, 100%.
Okay.
Weil ich brauche jetzt, es ist, wie gesagt, es macht Spaß zu spielen, wenn ich spiele. Aber wenn ich nicht spiele, vermisse ich das nicht so richtig.
Ja, ich verstehe schon. Also mir fehlt das tatsächlich so ein bisschen, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich übe halt gerne.
Ja?
Ja, schon. Und weil das Zeit für mich ist. So in diesem ganzen Trubel hier, dauernd für die Schüler da sein, dann daheim, will man auch für die Familie da sein. Und wenn ich übe, dann ist das mal Zeit, wo ich nur für mich bin. Vielleicht ist es auch einfach nur das.
Ja, das ist auch gut. Ja, aber das ist auch eine Sache, ich musste während des Studiums immer ziemlich viel üben. Also, und man hat das immer noch im Kopf, wenn ich nicht jetzt so und so viele Stunden übe, dann vertraue ich mir selbst nicht.
Ja, ja.
Genau. Und diese Zeit habe ich leider nicht, ja.
Das kenne ich. Aber da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen frei davon machen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Natürlich.
Das stimmt. Aber mit, wenn man älter wird, ist tatsächlich besser, ist besser geworden.
Wie alt bist du jetzt?
31 werde ich im Oktober.
Da spricht er von Alter. Hei, hei, hei. Was hat sich seit Ulm jetzt für dich verändert? Oder gar nicht so viel?
Na doch, es ist kommen erste Gastdirigate jetzt im Sommer, weil ich bei Symphonischem Blasorchester Eifel-Ardennen eingeladen. Das ist ein Orchester, der sich immer am Sommer trifft. Und da sind immer Jugendliche aus Luxemburg, Belgien und Deutschland. Ziemlich coole Sache. Und das war leider in Urlaubszeit. Ich hatte so geplant, dass ich 3 Wochen Urlaub habe.
Mhm.
Und dann genau in der Mitte kam dieser Gastdirigat. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt musst du das machen.
Ja, es ist jetzt deine Zeit, gell?
Genau. Mutter hat sich nicht so gefreut, aber weil ich bin sehr selten in Slowenien.
Okay.
Aber das hat Spaß gemacht. Und genau, im Februar kommt noch ein Gastdirigat von Nordbayerischen Musikbund bei Bezirksorchester Oberpfalz heißen die.
Okay.
Genau, da mache ich noch eine Phase.
Cool.
Im Februar. Aber sonst natürlich, also man kommt besser in Kontakt mit Leuten. Plötzlich kennen dich alle und du weißt gar nicht, von wo. Leute kommen und sagen, hey, ich bin der und der und ich so, haben wir schon gesehen. Ja. Aber ja, ist total spannend, ja.
Ich würde, bevor wir jetzt so ein bisschen auch auf den Wettbewerb an sich eingehen, die Schleife nehmen. Also du hast ja gerade schon gesagt, du kommst aus Slowenien.
Ja.
Wie kam Musik in dein Leben?
Ja, gute Frage. Also meine Eltern machen keine Musik.
Mhm.
Dafür hat aber meine Nachbarin Orgel gespielt in der Kirche.
Okay.
Und Slowenien ist ja total katholisch. Wir waren jeden Sonntag in der Kirche. Und ich war nicht unten, aber immer bei Orgel, auf Orgelbank gesessen, bei Nachbarn. Genau, und das waren meine ersten Kontakte mit Musik. Und dann war ich ab und zu bei Nachbarn, wollte unbedingt Klavier spielen. Und dann haben wir irgendwann im Juni, also in Sommerzeit, haben wir Stille nachgelernt.
Sehr gut.
Genau, und das waren meine Anfänge. Aber ja, in Slowenien ist ja Oberkreinmusik ziemlich stark vertreten. Und ja, meine Jugend war eher Musik von Slavko auswendig hören und so.
Ja?
Ja, klar.
Ich habe ja, oder weiß gar nicht, wie das, also vor 20 Jahren, als du dann noch jünger warst, auch war, weil wenn ich jetzt zurückdenke, wie ich groß geworden bin, ich habe auch viel Blasmusik gehört, aber da war das noch lang nicht so angesehen wie jetzt. Da war das eher so, okay, der Blasmusiker irgendwie.
Ja.
Deswegen.
Ne, doch, also ich komme ja aus einem kleinen Dorf. Und da war schon Oberkreinmusik total präsent und also Slauka Ausnig hat jetzt wirklich, also das ist total andere Level, das ist wirklich nicht so, was man auf Kerb spielt, das ist wirklich total andere Musik, also auch was für eine Tonarten die benutzen und so, es ist, wenn man denkt, dass Trompeten-Echo im Original in Cisdur ist, es ist...
Ist das im Original in
Cisdur? Ja, es ist schon krass, das klingt halt total anders.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also und genau, und dann wollte ich unbedingt natürlich Akkordeon spielen, wegen Slauka Ausnig. Und bei uns ist so in Slowenien, dass man mehr oder weniger nur staatliche Musikschulen hat und man muss da immer eine Aufnahmeprüfung machen. Das ist ein bisschen nachklatschen, nachsingen. Und da war ich ziemlich gut, hat geklappt und dann haben die gesagt, ich habe aber leider keinen Akkordeonlehrer, nur du kannst mit Klavier anfangen, wenn du willst. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann fange ich mit Klavier an. Und das war wirklich nachhinein wirklich mega gute Entscheidung.
Das heißt, dein erstes Instrument ist tatsächlich Klavier?
Ja, genau.
Ah.
Genau. Und dann habe ich, glaube ich, 4-5 Jahre Klavier gespielt. Und dann wollte ich unbedingt in Musikverein mitmachen, weil alle meine Freunde da waren. Nur ich nicht. Und mit Klavier geht das ziemlich schlecht. Und dann habe ich meinen Musiklehrer gefragt, meinen Klavierlehrer. Und er meinte, ja, du solltest Horn lernen, weil es gibt so wenige Hornisten, das kommt immer gut an. Und dann habe ich nur ja gesagt, obwohl ich wirklich nicht wusste, was ein Horn ist. Genau. Und das waren meine Anfänge. So habe ich dann Horn gelernt und dann...
Und dann Nachschlag gespielt in Musik.
Nachschlag gespielt, ziemlich lange, ja.
Okay. Aber es kommt ja dem Akkordeon, was ja ganz viel Begleitung spielt, ja dann doch nah.
Ja, tagada, 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 ganze Zeit, ja.
Aber wann kam dann so der Schritt vom Nachschlaghornist zum Orchesterhornisten?
Naja, also dann habe ich in Slowenien ein Konservatorium besucht. Also in Slowenien heißt Konservatorium, das ist tatsächlich Gymnasium, wo du vormittags ganz normale Fächer hast und nachmittags Musikfächer. Also in Slowenien ist das Schulsystem ein bisschen anders. Ich habe 9 Jahre Grundschule und dann 4 Jahre Gymnasium.
Okay.
Genau. Und dann war ich da und da hat sich dann kristallisiert. Also dann haben wir da ziemlich viel Sinfonieorchester gespielt und so. Auch schwere Sachen, also Beethoven-Sinfonien, Schubert-Sinfonien. Genau, und dann habe ich gemerkt, boah, das macht wirklich Spaß und dann wollte ich das unbedingt studieren.
Mit dem Horn. Hast du vorher schon mal dann was mit klassischer Musik zu tun gehabt oder war das ganz viel Slauka Ausnig und Musikverein?
Außer Neujahrskonzert von Wiener Philharmoniker nicht, ne. Nee, also sehr wenig. Also das kam ein bisschen später, aber dann habe ich irgendwie alles nachgeholt, weil der Lehrer am Konservatorium hat in Philharmonie gespielt und wir waren tatsächlich jeden Freitag beim Philharmoniekonzerten. Und dann, wenn man jede Woche da ist und dann einmal Konzertprogramm durchliest, dann schafft man sich alles drauf, ja, irgendwann.
Okay. Aber als Hornist kann man ja jetzt keine Obergreiner-Musik machen. Das ist natürlich jetzt doof.
Das ist doof. Aber zum Glück haben wir jetzt hier tatsächlich in Mainz eine kleine Obergreinbesetzung.
Nein.
Ja, mit Leuten treffen wir so, wenn es gut läuft, einmal im Monat.
Ehrlich?
Ja, und spielen just for fun ein bisschen Obergreinmusik.
Also wenn du mal einen Trompeter brauchst, ich mache das sofort.
Das ist sehr gut. Also wie heißt es? Radio Obergrein.
Okay.
Und am Ende wie Fluss rein.
Ah,
weißt du?
Ah, sehr gut.
Ja, deswegen.
Und was spielst du dann? Ein Akkordeon?
Nee, Gitarre tatsächlich. Also Nachschlag, weil ich nur das kann.
Du machst ja nichts. Das ist doch also super, weil ich suche übrigens einen Nachschlaggitarristen. Ich will irgendwann mal so eine Tanzelmusi noch machen.
Ja, das ist sehr gut. Können wir gerne machen.
Sehr gut. Man muss nur bei den Hornisten anscheinend
suchen. Ja, genau.
Ja, cool. Aber hast du die gegründet?
Ja, nicht so richtig. Ich habe einen sehr guten Freund, der spielt da Bariton, eigentlich sehr Posaunist.
Ja.
Also, im echten Leben ist er Chirurg.
Im echten Leben ist er. Okay.
Und da haben wir schon immer überlegt, ich habe schon immer geträumt, dass diese Musik wirklich Spaß macht und so, aber ich habe nie Besetzung gefunden. Vor allem war immer Problem ein bisschen mit Klarinette. Aber jetzt haben wir Glück, dass tatsächlich Atesch, das ist Solo-Klarinettist vom Staatstheater hier in Mainz, mitspielt und Lust hat. Deswegen haben wir eine Starbesetzung, ja.
Geil. Also wie gesagt, wenn du mal jemanden brauchst, ich bin sofort
dabei. Sehr gut.
Das ist total spannend. Da habe ich nämlich später noch eine Frage dazu. Ein Supporter dieser Folge ist Buffet Grandpont, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten mit Sitz in Markneukirchen und Geretsried. Buffet Grandpont stellt alle Arten von Blasinstrumenten her, vom Schülerinstrument bis zum Profi-Instrument. Wenn ihr mal wieder auf der Suche nach einem neuen Instrument seid, weil euer Instrument entweder alt ist oder ihr vielleicht einfach mal auch was Neues ausprobieren möchtet, dann lege ich euch wirklich ans Herz, mal bei den verschiedensten Marken von Buffet Grandpont zu stöbern. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Du bist ja dann nach Mainz zum Studieren noch?
Genau. Also ich habe hier in Mainz Erasmus gemacht, also Austauschprogramm. Ja. Eigentlich war nur für ein Jahr geplant.
Und dann war es so schön, dann bist du hier geblieben.
Ja. Ja? Ja, ist so. Also ich hatte wirklich gute Professor gehabt hier in Mainz und dann bin ich hier geblieben. Ja, es ist auch so eine Sache, mein Professor aus Ljubljana und Professor aus Mainz, die haben damals Studienzeiten zusammen studiert und da kommt dann Connection. Ja.
Okay. Wie unterscheidet sich das Studium hier zum Studium in Slowenien?
Naja, also ich glaube, es vor allem bei uns ist eher die Frage zu was für einen Professor du haben willst. Aber richtig, also ich glaube, in Slowenien ist vor allem Gehörbildung, also Solfeggio sagen wir, und diesem Bereich Musiktheorie, ist viel schwerer als hier.
Ja.
Ja, also da unten, was du da schon am Konservatorium machst und so, kommst du hier das ganze Studium, ohne dass du was lernen musst.
Findest du das gut oder findest du das?
Also, ich finde das total wichtig. Also für jeden Musiker, dass man die Sachen versteht, dass sich man wirklich mit Musik beschäftigt. Und da machen heutzutage, glaube ich, zu wenige. Also, dass man richtig reingeht und studiert, auch harmonisch die Sachen wirklich gut versteht, also auch bei uns als Dirigenten, ist extrem wichtig, finde ich. Und dadurch das Studium in Ljubljana und so, das hat mir unglaublich viel gegeben. Ja. Bin ich mega froh.
Merkst du da auch einen Unterschied, wenn du zu deinen Dirigierkollegen guckst, dass du von einer anderen Grundlage aus kommst?
Naja, ich glaube generell in Blasmusikwelt sind wir leider Gottes oft zu schnell zufrieden, würde ich sagen. Man beschäftigt sich zu wenig mit Musik und man denkt, ja, wenn ich alles zusammenbekomme und noch ein bisschen Dynamik mache, ist schon alles erreicht. Und ich glaube, es steckt viel mehr da drin. Also zum Beispiel, was Sinfonieorchester-Dirigenten machen, ist wirklich andere Liga, würde ich sagen. Und da müssen wir hin, glaube ich. Also wirklich detailliert die Sachen studieren und die Sachen verstehen und dann das nur ausstrahlen. Man braucht gar nicht zu dozieren, man braucht nicht vor dem Orchester stehen und sagen, so, jetzt weiß ich, was da hier drin steht. Man braucht gar nicht zu sagen, aber wenn du das selbst weißt, klingt Orchester anders, würde ich sagen.
Hast du diesen sehr hohen Anspruch auch in deinem Musikverein?
Ja, also ja, es ist, man sieht also vor allem bei meinem ersten Musikverein, dass man wirklich weit kommen kann, wenn man dranbleibt. Also mein erster Musikverein hier, Musikverein in Gumbingen-Gausheim, ich habe 2019 zusammen angefangen und das war wirklich ein ganz normaler Verein. Ich habe Kerbe gespielt, ich habe nie für sinfonische Musik gehört. Also ich habe nie im Leben sowas gespielt. Und dann haben wir ganz von Anfang angefangen, langsam neue Stücke einzustudieren. Bei jedem Konzert vielleicht 1-2 sinfonische Werke. Und ja, dieses Jahr waren wir bei Deutscher Orchesterwettbewerb dabei. Also es geht schon ziemlich viel, wenn man viel verlangt. Und wenn man selbst, also ich finde immer, man muss immer 5 Stufen vor dem Orchester sein, dann kannst du vielleicht 4 Stufen runterfahren und dann bist du auf genug guten Level für eine Probe, finde ich.
Ja. Wie motiviert man einen Verein, der gar nicht aus der Richtung kommt, zu sagen, okay, wir gehen diesen Weg und auch wenn ich viel verlange, ich traue euch zu, dass das geht, weil ich habe manchmal auch so die Erfahrung gemacht, dass, wie du schon sagst, dass man zu schnell zufrieden ist. Auch als, ja, als Musikvereinsspieler, ja, das machen wir seit 20 Jahren so, da müssen wir jetzt nicht nochmal da gucken.
Ja. Ich finde, wichtigste Sache ist, dass Proben allen Spaß machen und dass Probenatmosphäre immer gut ist. Also ich gehe nie aus den Proben und sage, boah, es war heute echt schwierig. Mhm. Also wir haben immer Spaß bei der Probe. Es kommen natürlich immer Witze und so, aber wenn man ein Orchester erzieht, was man eigentlich machen muss, dass man pünktlich mit den Proben anfängt, dass alle da konzentriert sind, das dauert natürlich Zeit. Und wenn die das einmal erleben, was, wie Klang sich verändert und wie es besser wird, wollen die unbedingt noch mehr, finde ich. Mhm. Also das war wirklich jetzt, zum Beispiel haben wir jetzt bei DOW natürlich noch ein paar Leute dazugehört, geholt, weil wir diverse Instrumente nicht haben halt.
Mhm. Wie groß ist dein Orchester?
Also sind ungefähr 45 Leute.
Okay.
Genau. Und dann habe ich noch Neintal-Orchester, die sind ein bisschen größer, da sind wir bei 50 ungefähr. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich das Schönste, was man einem Orchester schenken kann als Dirigent. Also dann kam nach Generalprobe ein Posaunist zu mir und hat gesagt, boah, diese Klänge habe ich noch nie gehört. Ich weiß schon, wenn ich jetzt heute Abend im Bett liege, da könnte ich nicht einschlafen, da ist Kopf voll. Also, und das ist wirklich so schön, finde ich. Mhm. Und dann am Ende noch, wir haben dann am Ende in Kurhaus gespielt in Wiesbaden, da war DOW, also es ist wirklich, das war für die so ein großes Erlebnis, das ist wirklich ein großes Geschenk, finde ich, ja.
Cool. Gut, das Kurhaus ist natürlich auch von der Kulisse her schon ja, mal irgendwie.
Mega.
Wobei ist aber auch gar nicht so leicht zu spielen, der Saal, oder? So von der Akustik her?
Ja, aber wir haben es ziemlich schnell gewonnen, also ich habe halt eine halbe Stunde Zeit gehabt.
Ah, okay.
Und da ging schon, ja.
Okay.
Ja.
Wann kam das Dirigieren dazu bei dir?
Ja, das ist eine gute Frage. Also 2019. Also ich habe vorher nie was in die Richtung gemacht eigentlich.
Okay.
Und ich habe in einem Verein hier in Schwabenheim habe ich eine Probe gemacht, weil Dirigent konnte nicht und er hat mich auch gefragt, ob ich eine Probe machen kann. Ich habe gedacht, ich habe noch nie dirigiert, aber wird schon gehen. Genau, und dann habe ich da eine Probe gemacht und ein paar Monate später haben die in Gaußen dann Dirigent gesucht. Mhm. Und dann hat mir Vorsitzender angerufen, weil Tobias hat in beidem Orchester gespielt.
Okay.
Hat mich Vorsitzender angerufen und hat gesagt, ich habe gehört, Sie dirigieren, also Sie haben eine Probe gemacht, wollen Sie bei uns vordirigieren? Wir machen jetzt 5 Wochen lang Vordirigate, wenn Sie Zeit haben, kommen Sie gerne vorbei. Und dann war ich so, ja, wieso nicht? Genau, und dann habe ich da Vordirigat gemacht. Und ich weiß noch, vor dem Vordirigat habe ich mir noch gedacht, boah, ich habe bis jetzt 2 Stunden dirigiert. Also eigentlich bin ich hier total falsch. Genau, und dann hat das irgendwie geklappt. Und genau, dann hat erste Probe so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist wirklich coole Sache, das zu machen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt muss ich irgendwie Unterricht bekommen. Und dann, damals habe ich noch studiert in Mainz. Und dann habe ich erstmal Stefan Griffi geschrieben, weil er war damals, hat Ensembleleitung gemacht in Mainz,
ja,
ob ich in den Kurs kommen kann. Und der hat gesagt, ja, kein Problem, gerne. Genau. Und so haben wir angefangen mit Stefan, ja. Wir sind immer noch total gut befreundet. Und er hilft mir immer noch in allen Lebensbereichen.
Okay. Und dann bist du nach Trossingen. Zum
genau,
Johann.
Also das war dann nächste Step, weil ich habe überlegt, eigentlich brauche ich einen Schein, weil ich was machen will. Genau, und dann war das habe ich gesehen, dass die das machen und dann habe ich gesagt, so, jetzt fahren wir nach Trossingen. Das war auch total coole Sache, voll viele Leute kennengelernt, es war eine coole Gruppe und wir waren auch jetzt letzter Kurs, jetzt seitdem ist nichts mehr passiert. In Trossingen, leider Gottes.
Haben die nicht jetzt wieder angefangen?
Ich glaube, jetzt haben die wieder angefangen,
Mit dem neuen Chefdirigent hier in Mainz.
Mit Florian Weber.
Genau. Da habe ich doch gerade noch einen Post gesehen, dass er irgendwie geschrieben hat, noch vor ein paar Jahren auf der anderen Seite und jetzt so. Ich glaube,
das ist mega schön, ja.
Jetzt ging es wieder los, ja.
Genau, und das war auch coole Erfahrung. Also das war 6 Phasen, glaube ich. Mhm. Insgesamt 2 Jahre hat das gedauert. Ja, also da war ein Orchester, nur mit Dirigenten quasi. Wir waren ungefähr 30 Leute, die das gemacht haben. Wir haben die ganze Zeit im Orchester gespielt und dann war immer einer vorne. Genau, und ja, mit Jochen Mosenbichler war schon eine coole Erfahrung. Das ist auch eine Legende in
auf jeden Fall. Wobei er jetzt auch bald aufhört.
Genau, Stelle ist ausgeschrieben, ja. Ja.
Wie sieht's aus?
Ja, schauen wir mal.
Okay, zwar kein Nein.
Nee.
Und dann hast du gedacht, okay, jetzt muss ich das nochmal quasi studieren.
Genau, weil... Ja, weil dann war das vorbei und man ist halt nie fertig. Ich glaube, das ist die wichtigste Sache bei Dirigieren, dass man nie ankommen darf. Mhm. Genau, und dann wollte ich das unbedingt noch studieren. Und dann habe ich mir ein paar Hochschulen angeschaut und ich habe sofort gemerkt, dass Ballhuber, auch vom, also besonders vom Persönlichen her, mega liebe Person ist und der hat so unfassbar viel Wissen und ist also so belesen, es ist wirklich, macht wirklich Spaß mit denen. Da habe ich sofort gesagt, so, ich gehe zu Ballhuber. Genau, so bin ich da gelandet, ja.
Was hast du von jedem Einzelnen mitgenommen, wenn du dir so überlegst, so eine Sache, die du bei jedem für dich mitgenommen hast?
Das ist schwer. Also, bei Stefan habe ich natürlich für mein Leben viel mitgenommen, wie man generell durch Leben gehen soll, weil er sagt immer, das Leben ist Dirigieren. Und wenn man das so sieht, dirigiert man anders und lebt man anders.
Kannst du das ein bisschen erklären?
Ja, schwierig. Also es geht viel um Energien bei Stefan. Und wenn du irgendwann lernst, dass du selbst Energien bewegen kannst, durch Dirigieren oder auch im Leben, glaube ich, gehst du durch deinen Körper, durch deine Person anders um.
Okay.
Wenn du weißt, dass du diese Kraft hast, was bei Dirigieren echt extrem wichtig ist.
Ja.
Es ist nicht einfach nur schlagen, es ist viel, viel, viel mehr. Also wenn du dir einmal klar machst, dass deine Aufgabe ist, nur da zu stehen und alle Leute irgendwie zusammen zu verbinden, rein energetisch,
ja,
klingt Orchester sofort anders.
Mhm. Ja, kann ich verstehen.
Und so, also mit guten Energien immer durch die Welt zu gehen, hilft uns in allen Bereichen, glaube ich. Auch im Kollegium, egal wo. Bei Freundschaften ist wichtig.
Das heißt, du bist ein positiver Mensch.
Ja, selbstverständlich.
Das heißt, es gibt auch nie schlechte Proben bei dir?
Kannst du meine Musiker fragen? Ich glaube wirklich, es gab in jetzt letzten 6 Jahren keine schlechten Proben. Also wir sind immer gut drauf.
Okay. Was machst du mit einer Probe, wo es einfach nicht laufen will? Nimmst du so einfach an?
Ja, man muss die Sachen einfach akzeptieren.
Ja.
Also da bin ich schon ein bisschen stoiker, weil diverse Sachen kannst du halt nicht ändern. Hm. Also es ist halt so, dass man muss auch verstehen, die Leute arbeiten den ganzen Tag.
Ja, ja.
Und man merkt das vor allem da, wenn du eine Probe am Samstag machst, wie die anders drauf sind.
Ja, definitiv.
Genau. Ja. Wir waren bei Stefan.
Genau.
Jetzt gehen wir zum Mosenbichler.
Zum Johann. Ja. Was hast du da mitgenommen für dich?
Also Mosenbichler arbeitet viel mit Musik und viel, also diese österreichische, was er hat, ich glaube, das habe ich mitgenommen. Diese, bei ihm ist irgendwas edel, was er dirigiert. Es ist schön, also der macht schöne Bewegungen und vor allem, weiß ich noch, haben wir einen Walzer gemacht von Strauss und da habe ich am meisten mitgenommen. Also wie man richtig einen Wiener Walzer dirigiert oder probt.
Das darfst du mir nachher mal erklären, weil wir gerade auch Strauss machen.
Und bei Ballhuber vor allem...
Aber der ist ja auch Österreicher.
Er ist auch Österreicher. Tiroler.
Gut, das ist ein anderer Schlag, natürlich. Ja.
Bei Ballhuber vor allem viel über Probenmethodik und Probenarbeit. Da hatte ich noch ein bisschen Defizit gehabt oder viel Defizit gehabt, weil ich ziemlich schnell immer proben wollte. Es war alles auf Zack bei mir. Es war zack, 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 zack.
Ja.
Und Leute kommen dann irgendwann nicht mehr mit. Und da haben wir viel gearbeitet. Und ich glaube, mit Ballhuber, durch Ballhuber ist jetzt auch meine Probearbeit viel besser geworden.
Was machst du jetzt anders?
Ich bin viel ruhiger. Okay. Also ich gebe Leuten ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken. Und es ist wirklich klar, es ist, du brauchst wirklich nicht so viele Informationen geben. Es reichen zwei Sachen, die wirklich helfen, aber du musst da keine großen Geschichten erzählen. Vor allem bei ersten Proben nicht. Wenn du ersten Kontakt mit Orchester hast, ich glaube, also wenn man mal im Profi-Orchester gespielt hat, weiß man das, dann schalten sich alle Musiker aus.
Das stimmt, wobei ja Profi-Orchester trotzdem ein bisschen anders da ticken als Musikvereine zum Beispiel. Manchmal finden die das ja auch ganz gut, wenn du mal so ein bisschen was erzählst. Und wenn es nur für einen Ansatz ist, das ist immer ganz kurz. War das dein Wunsch, am Wettbewerb teilzunehmen oder kam das aus der Studentenklasse?
Nee, das war mein Wunsch.
Okay.
Also ich habe das gesehen und es gab keine Frage. Also ich habe mir gedacht, so, ja, das machen wir jetzt. Es gibt ja nicht so viele Wettbewerbe bei uns.
Das stimmt, das stimmt. Wie bereitet man sich vor für sowas?
Ja, lange. Gut im Voraus. Also ich habe mich wirklich ziemlich früh angefangen zu vorbereiten. Also es ist wirklich, es war eine lange Weg. Man musste letztes Jahr, glaube ich, bis Ende Dezember wieder schicken. Das war quasi erste Runde. Und ich hatte ziemlich Glück gehabt, dass wir drei Leute von unserer Klasse haben wir letztes Jahr im Herbst haben wir als Gastdirigenten Landesjugendblasorchester Hessen dirigiert.
Stimmt, habe ich mitbekommen, ja.
Genau.
Ja, ja.
Und da hatte ich Glück, dass ich das gemacht habe. Dann hatte ich ziemlich gute Aufnahmen gehabt.
Gutes Orchester natürlich, klar.
Vom Konzert. Und es war auch ein Tonmeister da, war Profi aufgenommen. Das war schon gut. Genau.
Und was macht man jetzt als guter Dirigent, wenn ich das nicht habe? Also wenn ich jetzt nur ein Vereinsorchester habe, das jetzt noch nicht da ist, wo es sein könnte, aber du dirigierst gut. Was dann ist das schwierig, dann da irgendwie.
Das ist schwierig. Obwohl ich auch eine, also man musste zwei Sachen schicken und ich auch tatsächlich auch eine Aufnahme von Gaulsheim geschickt habe.
Okay.
Aber letztendlich, also ich glaube, man sieht schon, was man macht als Dirigent.
Ja.
Ich glaube, ist egal, was für eine Musik da läuft, man sieht schon viel. Es ist halt andere Sache, es ist halt andere Wahrnehmung, wenn du gute Aufnahme hast, gute Bildqualität.
Ja, klar.
Es ist halt schon, erster Effekt ist viel größer.
Ja, 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 ja.
Genau, aber davon hoffe ich, sich Juro befreien. Immer, hoffe ich.
Ich weiß nicht, ob man sich dann nur frei machen kann, aber ja.
Genau, und dann irgendwann im März wurden 15 Leute ausgewählt, die dann zur zweiten Runde zugelassen wurden. Und dann ging es erstmal richtig los. Da hatte ich ziemlich Glück gehabt. Also erste Runde war mit kleiner Besetzung von Bundeswehr, Old Wine in New Bottles, ein Kammermusikstück. Und da hatten wir zu zweit gemacht, aus unserer Klasse noch Finja Nagel, hatten wir echt Glück gehabt, dass Professor Bachhuber gesagt hat, so, erste Runde muss wirklich gut funktionieren, dann können wir erst weiterschauen.
Okay.
Und wir haben wirklich viel Wert darauf gelegt, dass dieses Kammermusikstück von dirigentischer her mega gut funktioniert, weil es war nur so, du musstest nur einmal durchdirigieren.
Okay.
Du kamst rein, hast gesagt, hallo, und dann ging es durch. Und dann hat Ballhuber gesagt, da müssen wir uns echt gut vorbereiten. Und dann hat er einmal ein Kammermusik-Ensemble an der Hochschule organisiert, wo wir einen ganzen Vormittag das geübt haben. Und dann waren wir noch bei Bundeswehrorchester bei Veitshöchheim, bei Würzburg. Und da haben wir auch dann zwei Stunden das durchmachen könnten. Und das war wirklich gute Vorbereitung, ja, damals.
Jetzt ist so die Frage kam, die gebe ich jetzt mal so weiter, legt man sich dann eine Choreografie fest? Weil du müsstest ja, also du reagierst ja auch auf die Musiker.
Also du musst nur bei Übergängen schauen, was du machst. Mhm. Aber sonst, ich glaube, da ist man, wenn man das länger macht, ein bisschen befreit.
Ja.
Also rein technisch wirklich zu schlagen, mache ich fast nichts mehr. Mhm. Weil ich glaube, wenn du Partitur wirklich frisst, dann kommen Hände mit. Also wie gesagt, du musst nur, diese ganze Praktiken waren nur wichtig, dass wir geschaut haben, ob Übergänge so funktionieren, wie wir gedacht haben.
Ja.
Genau. Aber richtig, nicht so richtig. Also da war am Ende eine Überlegung, konnten wir letzte Teil, was Presto ist, in 2 oder in 1 machen. Aber letztendlich, wenn du da Profimusiker hast, sollte alles funktionieren.
Ja,
ja, genau. Da habe ich damals in 1 gemacht. Und dann habe ich sofort Finja angerufen und gesagt, es geht in 1. Also war wie bei Skirennen, weißt du? Wenn die unterstehen und sagen so, Piste so und so. Genau. Und das war dann quasi, ja, erste Runde vor Ort. Und dann hatte ich aber vor Wettbewerb noch einmal mit Stefan Greffig dirigiert. Und er hat aber gesagt, vorbereite gut letztes Stück. Weil wenn du im Finale kommst, alle denken, wenn ich im Finale komme, wird schon irgendwie funktionieren. Aber das war dann genau das Richtige, weil ich hatte letztes Stück im Finale auch mega gut drauf. Und das hat mir dann wirklich geholfen. Weil da im Finale hatten wir wirklich nur 10 Minuten Zeit mit Ulm. Und dann war Konzert.
Was unterscheidet dich jetzt zum Rest, die teilgenommen haben? Also was hast du in dem Moment besser gemacht? Ist es die Ausstrahlung? Ist es wirklich die Technik? Hast du die Partituren länger vorbereitet?
Also das ist jetzt schwierig, über mich selbst zu reden, aber
ich weiß.
Es ist so, also ich hatte Glück gehabt, dass da in Ulm im Finale ist, mein Orchester war auch da, weil mit Neital Orchester haben wir am Freitag, einen Tag vorher, haben wir Konzertwettbewerb mitgemacht. Und dann war mega cool, das ganze Orchester da im Raum gesessen hat und mich unterstützt hat. Genau. Und was die gesagt haben, dass tatsächlich Ausstrahlung anders war und dass ich im Vergleich zu anderen mehr Musik gemacht habe.
Ich glaube ja sowieso, dass es viel Ausstrahlung ist. Das ist ja so dieses klassische Beispiel Studium. Wenn ich da zurückdenke, okay, Chorleitung, wir standen da, was hatten wir am Schluss? Matthäus Passion mussten wir dirigieren. Und dann hieß es, ja, geh mal weg, ich zeig dir das mal. Du hast schon gemerkt, dass, klar ist das natürlich der Dozent oder der Professor, der dann da steht. Jeder steht schon mal anders da und nimmt halt auch schon ganz andere Dinge ab, ohne dass er viel machen muss. Also es hat ja schon was mit Ausstrahlung zu tun. Und wenn ich mich nicht richtig täusche, ich müsste das Buch nochmal lesen. Das war ging über Carlos Kleiber.
Ein Lieblingsdirigent.
Das kann ich gut verstehen.
Weißt du, dass er in Slowenien begraben ist?
Nee, das weiß ich nicht.
Ja.
Cool. Auf jeden Fall in dem Buch waren so, wurden Untersuchungen gemacht und auch mit Musikern gesprochen, wie viel wirklich auf die Hände geguckt wurde. Und dann ging es eigentlich eher darum, okay, er hat seine Aura da außen rum, wie er was haben will und so. Und natürlich gut geprobt. Zu dem Punkt komme ich nämlich dann tatsächlich immer öfter, dass das gar nicht rein die Schlagtechnik
ist. Nee, gar nicht. Also wirklich, also wenn du Kleiber siehst, also der hat einfach Musik dirigiert.
Ja.
Also der hat ja keinen Schlag geschlagen da. Nee.
Gut, das war dann natürlich auch ein Orchester, das gespielt hat.
Ja, genau.
Muss man natürlich auch so ein bisschen
genau.
Ja.
Ja, im Musikverein wäre das ein bisschen schwieriger, ja. Aber gut, dass du Carlos Kleiber sagst, ja. Das war so lustig, weil bevor er gestorben ist, hat er in Slowenien gewohnt.
Okay.
Und dann hat er tatsächlich, keine Ahnung, ein Jahr vor seinem Tod oder so, war in einem kleinen Dorf und hat eine Probe mit einem Musikverein gemacht.
Ehrlich?
Ja, ja. Gibt noch Fotos.
Cool.
Ja, ist mega cool.
Und weiß mal, wie es war? Also,
nee, ich kenne niemanden, der da dabei war.
Schade, weil das würde mich natürlich mal interessieren. Ja. Das ist ja das, was mich zum Beispiel letztes Jahr mal interessiert hätte, live dabei zu sein, als Rattle die ganzen Musikvereine da besucht hat, die dann auch bei ihm gespielt haben. Weil das ist natürlich schon eine andere Nummer ist, Musikverein zu dirigieren oder eine Brassband, wobei er das, glaube ich, noch eher gewohnt ist, als dann halt ein BR oder ein Berliner Sinfoniker, die ja sowieso erstmal per se alles spielen, was da steht. So, und dann geht es ja wirklich nur noch um Musik machen und nicht mehr nur, okay, ich muss hier wirklich mal einen Takt helfen, weil sonst...
Genau. So. Aber man muss das auch sehen, wenn solche Leute kommen, sind halt Orchester mega gut vorbereitet, glaube ich.
Das sollte so sein. Sonst,
klar, also, sonst wird schwierig. Ja. Ich war im März, hat ja Tillemann in Salzburg dirigiert.
Ja, warst du da?
Ich war da. Ah,
ich treffe heute Abend Georg Pranger.
Ah, echt?
Der ist hier in der Ecke, der ist in Bad Homburg.
Ah, echt?
Ja, der ist die Woche da.
Ah, schön.
Ja.
Mega. Genau, und das war auch, also wie die gespielt haben, das war echt krass, finde ich. Also das war wirklich, aber dann habe ich mir auch gedacht, also wenn der Tillemann steht, da kommst du zur ersten Probe top vorbereiten, es ist nicht anders.
Wusstest du, dass Georg nicht wusste, dass er Solo spielen muss?
Ah, echt?
Der wusste das nicht.
Ja, der stand vorne, ja.
Ja. Gibt's einen Podcast, der erzählt er das, dass er nicht so genau wusste, was da passiert, also was auf ihn zukommt. Dann hieß es plötzlich, das ist ein ganzes Stück, was er spielen muss. Ach so, okay. Also, so viel zum Thema vorbereitet sein, gell?
Ja, aber das war ein cooles Konzert, ja. Ich habe da auch nicht ganz verstanden, also ganze Blasmusikszene war so, ja, jetzt kommt Tillemann und dirigiert nur Bruckner und Strauss. Ja. Aber ich war dann da und habe mir gedacht, boah, wenn das wirklich so funktioniert, wie da funktioniert hat, ist eigentlich im Prinzip egal, was man spielt.
Ja.
Oder? Ich weiß nicht. Also muss man da unbedingt dann Maslanka machen? Ich meine, er dirigiert auch jetzt, wenn er in Berlin dirigiert, nicht jetzt mega oft zum Beispiel Tchaikovsky.
Ja, ja, ja.
Es ist halt sein Repertoire.
Ja, ich kann beide Seiten verstehen. Also klar wäre es natürlich für die Szene ganz cool gewesen, wenn so jemand auch mal was anderes dirigiert, aber ja, wie du schon sagst, der hat sein Repertoire. Warum soll er sich da jetzt plötzlich aus dem Fenster lehnen und irgendwie, weil er ist nach wie vor ja auch einer der großen Dirigenten, die genug anderes Zeug zu tun haben. Der wird sich jetzt, also, weil, wie oft wird er in Maslanka dirigieren müssen? Nie mehr dann.
Nie mehr, ja.
Naja, man muss das schon auch realistisch sehen, glaube ich, was so Zeitaufwand irgendwie, weil wenn er das machen will, dann will er das ja richtig machen. Mhm. Und das kostet ja, wie du selber weißt, viel Zeit, ja. Your music can never be more or less than you are as a human being. Das hat Quincy Jones mal gesagt. Und wenn es euch auch so geht, dass das sehr mit euch resoniert und ihr euch weiterentwickeln wollt, damit eure Musik auch besser wird, dann empfehle ich euch meinen Newsletter. Der kommt einmal im Monat und beinhaltet Büchertipps, Hörtipps, News aus den Szenen, Videotipps, Gedanken zur Musik sein, so dass ihr euch einfach weiterentwickeln könnt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Bist du jemand, der auswendig dirigiert? Nee. Also ich verstehe nicht ganz, was das bringt. Also viele machen das nur um Effekt zu haben. Also das war auch, was Tillemann einmal gesagt hat. Tillemann hat auch unglaublich viel auswendig dirigiert. Mhm. Und dann hat er gesagt, was bringt mir, wenn ich jetzt in Graben eine Oper auswendig dirigiere?
Ja, nichts.
Gar nichts. Niemand sieht das. Und ich weiß auch nicht, also ich habe einmal ein Konzert, also nur halbes Konzert tatsächlich, auswendig dirigiert. Es war cool. Aber ich weiß nicht, also würde ich das nicht machen.
Ich habe das, also wenn ich traditionelle Blasmusik mache, mache ich das auch auswendig, aber das liegt daran, die Abläufe sind ja immer gleich.
Ja, ja.
Das muss man ja mal ganz, ganz realistisch sehen und das Beste kann man sich merken. Ich habe symphonische Musik einmal auch ein halbes Konzert auswendig dirigiert, aber habe mich hinterher auch gefragt, okay, was ist der Mehrwert? Also habe ich keinen gesehen. Außer, dass du dann plötzlich, wenn dann dein Kopf doch wieder anfängt, werde ich dann unsicher.
Ja, genau.
Weil so, war das jetzt schon? Ah, und dann ist ja Quatsch. So kannst du ja mitblättern und weißt, wo du bist. Also.
Und ich glaube, man muss sich auch klar machen, dass auch in diesem Bereich Sinfonieorchester und Blasorchester anders sind. Mhm. Was du bei einem Sinfonieorchester schon von Konzertmeister alles bekommst, was er oder sie mit Bogen machen kann und erst der Klarinettist das nicht alles mit Klarinetten zeigen kann und wie viel wir als Blasorchester-Dirigenten eher fixiert sind, um Einsätze zu geben und andere Dirigenten in anderen Bereichen gar nicht so viel.
Genau, das ist es ja auch.
Genau.
Da geht es ja wirklich nur noch um Musik. Der muss nicht gucken, dass die dritte Trompete auch noch irgendwie dabei ist. Das ist deren Job, dass er da pünktlich ist einfach.
Genau. Also mein Lehrer für Symphonik, Sebastian Zier, sagt immer, also der war ziemlich lange Kapellmeister in Frankfurt und dann machen wir so auch Opernsachen und so und der sagt auch immer, auch im Orchester sagen die Leute, wir können ja alleine zählen.
Ja.
Ist so.
Ja.
Deswegen auch in, aus diesem Bereich. Und wenn man aber hier Anspruch hat, so viele Ansätze zu geben in unserem Bereich in Blasmusik, ich glaube, hilft Partitur schon unglaublich viel.
Ja, vor allen Dingen, wenn du merkst, okay, jetzt ist einer doch draußen, den du vielleicht die ganze Zeit nie auf dem Schirm hattest, weil er so, dann wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich auswendig sofort den nächsten wieder griff, also parat im Kopf. Also deswegen. Ich finde, das macht mehr Stress, als dass es hilft irgendwie. Aber da, jeder, wie er will. Weil wir ja gesagt haben, es kommt viel auf die Ausstrahlung an.
Ja.
Die Jury sitzt ja hinter dir.
Die waren auf der Bühne tatsächlich.
Ah.
Die waren auf der Bühne.
Okay, gut, dann macht das natürlich Sinn, weil von hinten ist natürlich schwierig zu sehen. Ja.
Alle Runden waren die auf der Bühne.
Okay. Ja. Wie, also du hast vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, dein Brummstil hat sich so ein bisschen geändert. Du lässt ein bisschen mehr Zeit. Wie hat sich jetzt konkret, wenn wir mal in deinem Musikverein bleiben, weil die ja dann doch ein bisschen was anderes brauchen als ein Auswahlorchester, glaube ich. Wie hat sich dein Dirigierstil da verändert?
Also Dirigierstil ist eher gleich geblieben, rein schlagtechnisch.
Ja.
Weil das bin ich und das war ich immer. Also ich will jetzt hier nicht groß viel ändern. Natürlich gibt es so kleine Sachen, wo du denkst, also hier Abschlag mache ich so oder so. Aber das ist auch eine sehr coole Sache bei Paul Huber, weil er will Leute nicht verändern. Er sagt so, er kommt zu mir als eine Persönlichkeit. Und wir reden dann nicht unglaublich viel über Schlagbild oder so.
Ja.
Weil es funktioniert, wie du sagst, ziemlich vieles.
Ja.
Und das ist wichtig. Und was bei uns auch unglaublich wichtig ist, ist Authentizität. Was dann irgendwann weg ist, wenn du total Schlagbild veränderst und sagst so, ich mache es da so, weil mein Lehrer so sagt.
Ja.
Deswegen hat sich da nicht sehr viel verändert. Ne?
Okay. Wie bereitest du Partituren vor? Also hörst du dir viel an? Sitzt du am Klavier? Hörst du es innerlich?
Also tatsächlich nur am Anfang höre ich mir das einmal, zweimal durch. Und dann geht's los und da dauert das bei mir wirklich, leider Gottes, ziemlich lange. Also erste Sache, was ich mache, ich schreibe tatsächlich unter jeder Akkord, was das für ein Akkord ist. Das mache ich einmal durch, tatsächlich mit Klavier, weil das ist dann doch bei Probearbeit, bist du dann doch ziemlich schnell. Du guckst einfach nach unten und sagst,
genau, ja, so, mache ich auch.
Wir sind da. Das hilft und einfach nur Musik zu verstehen, Harmonien zu verstehen, finde ich das total wichtig. Und wenn ich damit fertig bin, dann mache ich mir erstmal Eintragungen. Ich benutze zwei Farben, Rot und Blau. Rot für Ansätze, für Taktwechsel, Blau für Dynamik. Meine Partituren sind leider Gottes ziemlich bunt. Es ist ziemlich viel reingeschrieben.
Was heißt leider Gottes? Also das ist ja wie auswendig oder nicht. Also hier guckt ja keiner in die Noten und sagt, oh, dann ist es jetzt nicht mehr so gut. Sondern letztendlich zählt es ja, was rauskommt. Ob du dir da jetzt Bildchen reinmalst oder schwarz-weiß, egal.
Aber ich denke mir immer, man muss Partitur so gut, also auch mit Farben, also so gut vorbereiten, dass wenn morgen irgendwas kommt, kann ich Partitur nehmen und sagen so, ich kann jetzt einmal durchdirigieren, ohne dass irgendwas passiert.
Ja.
Genau. Und wenn ich damit fertig bin, dann mache ich tatsächlich ziemlich viel mit Klavier, um das, was danach vor dem Orchester passiert, tatsächlich schon mal zu erleben. Dann stehst du vor dem Orchester und sagst so, ich habe das schon alles erlebt. Ist ja alles gut. Ist mir total klar, was hier passiert. Und wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich einfach Partituren durch und singe ziemlich viel, also so viele Stimmen, wie es geht. Und mache das tatsächlich nicht mit Aufnahme, weil mit Aufnahme bist du dann doch ziemlich passiv. Du liest die Partitur und sagst, ja, ist ja alles klar. Aber du machst dir gar keine Gedanken, wie ist hier der Rhythmus, kann ich das überhaupt nachsingen? Genau, und deswegen mache ich das wirklich ganz aktiv.
Aber machst du das mit jedem Stück?
Nee, natürlich nicht. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Udo Jürgens live irgendwann vorbereiten musste, habe ich jetzt das nicht gemacht, natürlich. Ja. Aber nur mit großen Stücken, die jetzt,
ja.
Und für Sachen, die du das unbedingt brauchst, ja. Nee, also mit anderen Stücken kannst du, da habe ich gar keine Zeit mehr.
Wie viel Zeit, weil du sagst, das dauert lang, wie viel vorher fängst du an damit?
Naja, also es ist schon, also zum Beispiel 9. November, als ich dir gesagt habe, am Anfang dirigiere ich das und jetzt habe ich vor 2 Wochen oder so ein bisschen angefangen.
Okay, aber das geht ja noch. Also,
ja, aber das ist ja jetzt ein Stück zum Beispiel. Ja. Aber ich versuche immer im Voraus zu sein. Also mit Vorbereitung und mit auch Konzertprogrammen und so, dass ich nie Stress bekomme. Also ich versuche auch bei meinem Musikverein, wenn, keine Ahnung, jetzt geht los für Vorbereitung für Adventskonzert oder für Jahreskonzert, will ich erste Probe, wenn wir in diesen zeitlichen Bereich sind, erste Probe mit allen Stücken einmal durchproben und ich will da für mich so gut vorbereitend sein wie beim Konzert. Dann habe ich gar keinen Stress mehr.
Ja.
Genau. Deswegen bin ich ja immer im Voraus. Ja.
Hast du Tipps und Tricks für junge Dirigenten und Dirigentinnen? Wo du sagst, okay, das sind so Anfängerfehler, die kann man vermeiden, wenn es einer einem sagt.
Ich glaube, es ist wirklich so, also was wir am Anfang hatten, dass man alles kontrollieren will und so. Mhm. Also man kann das 1000-mal sagen, jeder Lehrer sagt dir das, aber am Ende ist halt immer so bei jedem jungen Dirigent. Ich glaube, da muss man wirklich jeder durch. Aber was ich wirklich an Herz lege, ist wirklich gute Vorbereitung und wenn es geht, zumindest diverse Stimmen, also keine Ahnung. Und wenn nur eine oder zwei oder ganzen Trompetensatz mit Klavier zu spielen. Mhm. Weil man ist dann total anders vorbereitet. Also wirklich. Und Schlagtechnik muss jeder für sich selbst finden.
Okay. Du hast am Anfang gesagt, du siehst dich immer mehr als Dirigent.
Ja.
Ist dein Ziel, jetzt wo du auch weißt, okay, Dirigentenwettbewerb gewonnen, also es macht auch Sinn, das zu verfolgen, Profiorchester irgendwann zu haben?
Ja.
Ja? Ja. Also ist das mit München gar nicht so unrealistisch?
Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber das wäre schon ein spannendes Orchester, ja.
Weil so viel haben wir ja auch nicht, das darf man ja auch nicht vergessen. So viel Profi-Blasorchester haben wir nicht.
Das stimmt. Aber im Endeffekt sind es schon ungefähr 30, ja, hier in Deutschland.
Ja, aber wie viele Stellen werden frei? Das ist ja das Nächste.
Ja.
Gut, du bist erst 31, du hast noch Zeit. Aber.
Genau. Aber ja, also das ist natürlich, also ich will das nicht bis zum Rente machen, aber ich glaube, irgendwann im Leben will ich das gerne machen, 5 oder vielleicht 10 Jahre.
Mhm. Willst du das später mal unterrichten?
Ja.
Ja?
Ja, schon. Ich habe tatsächlich auch Glück, dass ich jetzt ab Oktober auch hier mit Dirigieren anfange zu unterrichten am Konservatorium.
Ach, cool.
Weil der Lehrer, der bis jetzt das gemacht hat, ist weg. Und unsere Studiumabteilung ist so gebaut, dass tatsächlich jeder, der hier studiert, muss ein Semester oder 2 Semester Dirigieren machen.
Mhm.
Genau, und das mache ich jetzt ab nächstes Semester. Das freue ich mich total drauf.
Da bin ich sehr gespannt, was du so berichtest. Du warst jetzt in Ulm.
Ja.
Du hast so ein bisschen mitbekommen. Hast jetzt auch durch Stefan, Johann und jetzt auch durch Mannheim irgendwie ganz viel gesehen. Wo siehst du die Blasmusikszene im Moment, wenn du so drauf guckst?
Boah, es ist wirklich ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir müssen, ich weiß nicht, ob wir immer alles in einen Topf werfen sollten.
Mhm.
Auch so die Sache mit Ulm, müssen wirklich so viele Sachen da passieren, in alle Stilrichtungen, oder sagen wir trennen jetzt das ein bisschen.
Mhm.
Weil ich weiß nicht, also es gibt so viele Richtungen und wir können nicht alle beherrschen so gut.
Ja.
Und ich glaube, man muss sich da ein bisschen mehr spezialisieren, auch im Blasmusikwelt.
Auch als Verein?
Auch als Verein, ja. Also zum Beispiel mit Nahetal Orchester haben wir uns letztes Jahr entschieden, wir spielen kein Frühschoppen mehr, wir spielen keine Kerbe mehr, kein Winterfest mehr, wir machen jetzt nur noch Konzerte mit sinfonischer Blasmusik. Und ich glaube, so in die Richtung muss Blasmusik, glaube ich, gehen.
Mhm. Ich bin da bei dir. Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, was passiert dann kulturell? Also wer macht es dann? Also wenn jetzt die Vereine sagen, wir spielen keine Winzerfeste mehr und das nicht, dann...
Ja, aber wie gesagt, mit anderen Vereinen haben wir jetzt dann Winzerfest gespielt. Ja. Also ich glaube, jetzt gerade noch gibt es so viele Vereine, ich glaube, wir können alles abdecken. Jetzt ist nur die Frage, was passiert in 15 Jahren. Es ist halt, es ist so, dass, also so blöd wie es auch klingen soll, aber es wird weniger Vereine geben.
Ja, mit Sicherheit.
Und ich glaube aber, dass die, die bleiben, mehr Musiker haben werden und dass die besser werden. Mhm. Und ich glaube, ja, die müssen sich dann spezialisieren, bisschen.
Wie blickst du auf die Blasmusik speziell in Rheinland-Pfalz?
Da muss tatsächlich ein bisschen mehr passieren, glaube ich. Weil es ist, also zum Beispiel da in Eifel und so, passiert total viel und man sieht auch bei Landesjugendblasorchester hier in Rheinland-Pfalz sind unglaublich viele Leute aus Eifel, aber gar nicht so viel hier aus Mainz und aus Pfalz da unten auch nicht so viel. Es ist ein bisschen schade, es muss viel mehr passieren, aber ich glaube, man hat zurzeit hier in Rheinland-Pfalz noch, also man spielt im Musikverein und dann gibt nicht so richtig Next Step. Mhm. Also es gibt hier jetzt kein Kreisorchester so richtig. Ja. Also wie gesagt, in Eifel, Trier, Bitburg, machen die das? Die machen das mega gut. Aber hier gar nichts. Und da sind wir noch ein bisschen hinterher. Da muss was passieren. Und nächster Step wäre dann Landesblasorchester, was auch machbar wäre, was auch hier nicht gibt.
Du hast vorhin so schön gesagt, du spielst jetzt, hast jetzt Just for Fun eine Obergreiner Band aufgemacht. Du bist damit groß geworden und bist aber jetzt im symphonischen Bereich. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit mit Menschen, die sich auf diese symphonische Musik spezialisiert haben, wird oft so abfällig über die andere Seite gesprochen. Und es gibt es auch andersherum, davon mal abgesehen. Aber warum muss das sein?
Ich glaube, weil tatsächlich Wissen nicht da ist. Wenn man sich einmal mit der Musik beschäftigt, ich glaube, es würde man nicht sagen, das ist Quatsch. Also ich glaube, man muss sich erstmal damit beschäftigen. Es ist genauso wie mit Kindern. Also, weißt du, wenn wir erstes Mal Mozart gehört haben, war auch so, ja, ist okay. Aber dann hast du öfter gehört, war gut. Aber wenn du jetzt so ein Kind sagst, so, jetzt hör mal Schostakowitsch, sag ich auch, was ist das jetzt?
Ja, ja.
Und jetzt gehen wir rein und hören wir siebte von Schostakowitsch und sagen wir, ja, geil. Ich glaube, man muss sich mit Musik beschäftigen.
Das heißt, das ist eigentlich Unwissenheit.
Ich würde das sagen, ja.
Weil ich stelle mir immer, also weißt du, es wird so abfällig über, okay, böhmische Musik, bla, aber jetzt überspitzt formuliert, Mahler macht ja nichts anderes.
Halt der Mahler macht nichts anderes.
Das nur in einem symphonischen Riesengewand und halt ein bisschen vielleicht intellektueller verpackt, aber im Endeffekt sind das auch seine Wurzeln.
Das ist genauso, was Simon Rattle gesagt hat, als er unterwegs war bei Leuten da in Bayern, hat er gesagt, genau das suche ich immer bei Mahler. Das ist das.
Und da wird es aber akzeptiert, da wird es auf so ein Podest gehoben und sagen, oh, super. Ja. Und dann spielt jemand eine Polka und sagt, ja, das brauchen wir nicht. Ja. Irgendwie, das ist so dilettantische Musik.
Aber also auch von uns und von Musikvereinen, glaube ich, wird das auch nie so richtig einstudiert, weißt du?
Das stimmt. Also ich komme ja aus Bayern, das, was ich bis jetzt hier gehört habe, ist schon schwierig. Nein, das ist, meine Güte, das ist gar nicht böse gemeint. Dafür gibt es andere Sachen, die besser sind als bei uns. Also so. Aber wenn es um so traditionelle Blasmusik ging, habe ich das hier tatsächlich, ich habe noch nicht viel hier gehört, aber noch nicht so überzeugend gehört. Und das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Es gibt ja auch andere Sachen, die dafür besser klappen als bei uns. So. Und weiß aber nicht, woran das liegt. Ich kann ja auch sagen, in meinem Musikverein wird das auch nicht gerne gemacht. So. Also wir sind auch ein symphonisches Blasorchester. Und das ist auch völlig fein, deswegen mache ich es nicht mehr. Weil ich schon gemerkt habe, okay, das will hier keiner machen. Dann brauche ich es auch nicht aufzwängen.
Naja.
Und dann ist das ja auch wieder fein.
Ja. Ja, ist auch immer die Frage, was für eine Besetzung du hast.
Ja,
also,
genau.
Es ist, ich habe im Neuetal-Orchester zum Beispiel, als wir das noch gespielt haben, habe ich da zum Beispiel ein Fagott sitzen und ein Oboe.
Ja gut, klar.
Natürlich ist Oboistin, Fagottistin immer, boah, ist wieder Polka.
Ja.
Ja, und wenn man ganz normale Besetzung hat, ohne Fagott, ohne spezielle Instrumenten, dann kann man da besser spielen.
Ja, auf jeden Fall. Also, klar.
Und vor allem, es ist auch auf solche Sachen auch immer schwierig, mit so großem Orchester zu spielen. Es wird,
das stimmt,
aber es wird zu schwer.
Das stimmt, aber ich finde, das vermisse ich manchmal an an großen Orchestern. Dieses Musikantische geht dann halt manchmal verloren. Was du dir trotzdem auch in einem symphonischen Werk gebrauchen kannst. Das ist ja nicht so, dass das eine dann ist. Irgendwie so. Naja, gucken wir mal, was so die Zeit noch bringt. Ich stelle mir auch manchmal die Frage, wenn ich das so alles mitbekomme, und ich auf der einen Seite finde ich es total super, dass jetzt ganz viele Menschen Blasorchesterleitung studieren. Mhm. Das gab es ja vor 10, 15 Jahren in dem Maß noch nicht. Die Frage, die ich mir dann immer nur stelle, ist, haben wir zu viele Dirigenten für zu wenig Orchester? Weil ja jeder, der dann fertig ist, natürlich auch mit einem guten Blasorchester oder sehr gutem Blasorchester arbeiten möchte. Also sich da jetzt so lange hinzustellen, dann Maslanka-Sinfonien zu üben und was weiß ich. Und dann am Schluss bleibt nur noch, auch das nicht abfällig gemeint, aber bleibt übrig, ein Mittelstufenorchester und irgendwie 80er-Kultur zu dirigieren. Das ist ja dann irgendwie so...
Ja.
Kann ja auch schön sein.
Naja, also erstmal, ich glaube, es 90% Leute, die das studieren wollen, jetzt nicht im professionellen Bereich.
Ist das so?
Ich würde das sagen, ja.
Okay.
Also die wollen nicht zur Polizei und zur Bundeswehr. Ja. Und aber auch ganz ehrlich, auch bei Polizei oder bei Bundeswehr kannst du jetzt nicht erwarten, dass du Maslanka.
Gut, es gibt ja auch kleine Orchester, die das gar nicht besetzungstechnisch mehr hinkriegen. Das ist
also in Bayern klappt das ganz gut.
Ja, ja.
Baden-Württemberg, Polizei ist auch mega, die machen auch wirklich guten Job. Aber
ja.
Dann ist es langsam.
Ja.
Genau, also das heißt, es geht nur mit sehr guten Amateurorchester, Auswahlorchester oder Landesblasorchester. zu viele Dirigenten. Ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, sich weiterzubilden, dieses Studium. Mhm. Es ist so und man braucht gute Dirigenten. Wie gesagt, also du kannst einen Verein wirklich gut erziehen, wenn Person, die vorne steht, wirklich Ahnung hat. Mhm. Und wenn die Person sich damit wirklich beschäftigt. Deswegen finde ich für Blasorchester, Blasmusikkultur extrem wichtig, dass Leute das studieren und dass die weiterkommen. Also es ist natürlich dann natürlich Frage, was für ein Orchester du bekommst und ist auch finanzielle Frage, ob sich das überhaupt lohnt und du erwartest dann, dass du viel mehr verdienst, aber eigentlich geht das gar nicht.
Das die Frage stelle ich mir nämlich, weil ich das manchmal so in so Diskussionen schon gehört habe und dann denke ich mir, ja, aber das ist schön für euch und ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich das mache und vielleicht mache ich das irgendwann, aber das würde ich dann tatsächlich nur aus persönlicher Weiterbildung machen.
Ja.
Weil ich genauso auf der anderen Seite weiß, es gibt ja gar nicht so viele Vereine, erstens, die das Niveau haben und zweitens, die sich dann auch deutlich mehr leisten können.
Also ja, genau.
Es ist ja eine finanzielle Sache zu sagen, okay, ich habe da jetzt jemanden, der sein Masterstudium macht und im Endeffekt davon leben möchte. Das ist natürlich, kommt ja dann auch noch dazu. Das sind ja ganz andere Honorarvorstellungen, die dann aufgerufen werden.
Ja, ist so. Und wenn du dir nur denkst, wie viel Zeit du für einen Verein eigentlich brauchst, Musikverein, es ist halt Konzerte vorbereiten, Zusatzproben machen, einstudieren. Konzertprogramme sind auch so ein Thema, wo du, also zumindest ich, immer Zeit brauche dafür. Und wenn du die ganze Stunden zusammenrechnest, ist das eher Ehrenamt als was anderes.
Definitiv, ja.
Genau. Aber ja, letztendlich, ich habe immer so vielleicht andere Vorstellungen zu Geld als andere. Ich denke mir immer, wenn man die Sachen macht, die man gerne macht, kommt Geld von alleine.
Das wäre gut. Nein, aber ja, also weil die Frage stelle ich mir mittlerweile, es studieren zu viele und wenn du sagst, okay, 90% wollen das sowieso und machen das für sich, dann bin ich voll fein dafür. Ja. Damit. Aber wenn ich sehe, okay, wie viel das machen und wenn ich mir dann überlege, wie viel jetzt dann dastehen und so einen Anspruch haben und dann sagen, ja, aber es gibt gar nichts, dann stelle ich mir halt die Frage, haben wir zu wenig Orchester? Mhm. Aber wenn das so ist, dann bin ich völlig fein, weil klar, je besser der Dirigent für die Vereine, desto besser waren die Vereine natürlich auch. Also irgendwo muss man natürlich anfangen. Was sind deine Zukunftspläne? Über die du sprechen darfst?
Naja, also wie gesagt, also erstmal ein professionelles Orchester irgendwann und dann hoffentlich, keine Ahnung, in 10 Jahren oder so in die Lehre zu gehen.
Okay. Ist es realistisch, dass die Hochschule Mainz irgendwann Blasorchesterleitung?
Nee, das ist nicht realistisch, ist unmöglich.
Aber es wäre ja mal ein Anfang, dann könnte ja der Blasmusikverband Rheinland-Pfalz hier ein bisschen einwirken.
Ja, ich glaube, es zur Zeit ist das unmöglich. Ich glaube, es ändert sich, es wird sich nichts ändern. Es gab schon Versuche, aber hat nicht funktioniert.
Wir kommen zur Schnellfragerunde, zum Schluss. Du darfst trotzdem überlegen. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Das darf jetzt alles sein.
Nein zu sagen.
Und okay.
Zu delegieren. Das ist wichtig. Also nicht wollen, alles alleine zu machen, weil man dann denkt, dass dann alles richtig wird. Einfach Leuten zu vertrauen und sagen so, das muss ich nicht machen.
Was würdest du gerne mal machen, hast dich bisher aber nicht getraut?
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Gibt's nichts? Also es muss ja gar nichts Musikalisches sein.
Ja, ich überlege gar nicht musikalisch. Aber Podcast zu machen ist ein guter Anfang. Also ich bin wirklich nicht so extrovertierte Person.
Merkt also, man gar nicht.
Ja, also wenn wir hier zu zweit sind, ja alles gut. Ja. Aber sonst bin ich schon gerne für mich selbst alleine und so.
Okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Es ist ganz klar Epiktet, Handbuch der Moral.
Okay, das ist ja mal...
Ich glaube, wenn man das einmal liest, dann geht man durch Leben ganz anders.
Okay.
Ja, das ist genau, was wir vorher hatten. Also der war Stoiker.
Ja, ich bin.
Und genau, wenn du dir einmal klar machst, das sind die Sachen, die ich beeinflussen kann und da sind die Sachen, die ich nicht beeinflussen kann, dann ist ja alles klar. Dann regst du die nie auf, eigentlich.
Also ich lese oder habe schon einige Bücher von Ryan Holiday gelesen, der quasi die Stoiker zitiert und so ein bisschen jetzt mal wieder zum Vorschein holen. Ich reg mich trotzdem noch auf.
Also, muss man nur üben.
Ja, und welchen Film?
Also ich bin ein riesen Hitchcock-Fan.
Okay.
Und Lars von Trier.
Lars von Trier ist doch, ich habe nie was gesehen, aber das ist doch auch so eher so ein Skandalregisseur.
Skandalregisseur, aber schau das mal, nicht mit Kindern alleine.
Das dachte ich mir schon. Welchen Hitchcock-Film würdest du nehmen?
Birds würde ich nehmen.
Okay. Welche Aufnahme sollte man sich mal angehört haben?
Oh, das ist
die schwerste Frage.
Also ich kann dir jetzt gerade nicht sagen. Also ich würde sagen, Sachen einfach von BR, also Bayerischen Rundfunk, weil ich finde da also beste Blech, was hier in Deutschland gibt.
Können wir mal so stehen lassen.
Ja, was findest du?
Ich hab das tatsächlich so gar nicht verglichen. Ich finde beide einfach gut. Aber ich weiß, dass einige vom BR zuhören, deswegen wollte ich das jetzt einfach mal so stehen lassen. Nee, finde ich super. Abschließend, deine privaten Wünsche oder die Wünsche für die Blasmusikszene?
Für Blasmusikszene, ich würde mich wirklich wünschen, dass wieder oder mehr einfach Jugendliche wieder zu Blasmusik finden, zu Musikvereinen finden. Es wird immer schwieriger durch Ganztagsschulen. Mhm. Und jetzt 2026 kommen hier noch Grundschulen, die Ganztag werden müssen.
Ja, dieses Problem haben wir jetzt daheim.
Ah ja. Genau. Und ich würde mich wirklich wünschen, dass viele Jugendliche kommen, weil im Prinzip ist da wirklich, also wenn viele Jugendliche da sind, ist es halt, also es ist schon eine coole Gemeinschaft. Immer Blasmusikverein und für unsere Zukunft wäre das extrem wichtig.
Glaubst du, das fehlt unserer Gesellschaft gerade? Wenn wir jetzt mal gesellschaftspolitisch kurz werden?
Ja.
Ich glaube, das ist gerade ein ganz schlechter Trend, den wir jetzt machen.
Ja.
Wenn wir das nicht irgendwie versuchen abzufangen.
Mhm. Und generell, dass wir alle ein bisschen offener werden, auch Dirigenten und so, dass man viel miteinander redet und so. Mhm. Nicht alle nur für sich selbst sind und ihre Ziele verfolgen. Das ist zum Beispiel unsere Klasse echt guter Beispiel. Also es ist wirklich, wir sind total offen, wir besprechen alles. Also, zum Beispiel jetzt dieses Jahr war in Ludwigshafen Vordelegat.
Ja.
Ich habe das zusammen mit Jens gemacht, Jens hat dann gewonnen.
Ja, ich habe es gesehen.
Jens weiß man. Und es war mega lieb, weil ein Tag vor letzter Runde haben wir noch abends telefoniert und haben gesagt, so, wir machen das so und so und so, wie machst du das und so, alles besprochen. Und dann haben wir uns auch beide total gefreut, dass jemand von uns das gewonnen hat. Das ist in unserer Klasse ist ganz wirklich das beste Beispiel. Aber ich glaube, weil auch Paul Huber so ist, der ist wirklich immer respektvoll und für uns alle da, ja, immer.
Wann machst du Abschluss?
Mein Bachelor-Abschluss mache ich am 24. Januar 26 in Ludwigshafen mit Ausbildungsmusikkorb.
Oha. Also guck mal, wenn das
Name ja, komm vorbei.
Komme ich gerne.
Und private Wünsche waren noch,
gell? Ja.
Ich hoffe wirklich, dass ich das, was ich gerade mache, weitermachen darf, weil das macht unglaublich viel Spaß. Und es, wie es so ist, also wirklich, es wäre Gesundheit wirklich wichtig, also für uns alle. Wenn man gesund ist, ja, kann man wirklich alles erreichen.
Das stimmt. Vielen Dank.
Danke dir, Andi. Es war schön.
Das war die Folge mit Miha Lunca. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin gehört habt und möchte euch gleich eine Podcast-Empfehlung geben. Wenn euch noch mehr Dirigentenhandwerk interessiert, dann kann ich euch gleich zwei Folgen empfehlen, nämlich einmal mit Paul Chacou und dann noch mit Franco Hähnle. Wie fandet ihr die Folge? Was zieht ihr daraus? Lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir gerne, lasst uns gerne über einige Sachen diskutieren. Ich möchte mich noch bedanken bei Leander Machern für den Schnitt, bei Dirk Mattes für die Musik. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.